ARD.
Man muss Menschen mögen, um Solawi zu machen.
Ja, weil es geht ja darum, sozusagen in Austausch so ein bisschen Stadt-Land zu gehen. Und man muss es aushalten, dass Menschen auf den Hof kommen, dass sie einen von der Arbeit auch mal abhalten, dass man ihnen was erklären kann, dass sie einem zuhören und dass man Spaß daran hat, dass Menschen wirklich sich für die Dinge interessieren. Und umgekehrt müssen die mittlerweile auch Lust haben, mal auf den Hof zu kommen. Wenn ich nie auf den Hof komme, ist es, glaube ich, schwierig zu verstehen, wie tickt der. Und das ist ja auch so schön bei uns.
63 Hektar. Von Wochenmarkt bis Scheunentor.
Der Landwirtschaftspodcast von NDR Niedersachsen.
Mit Andreas Kuhlage.
Und Maja Muckwitz.
Maja, sind das Kirschen an den Ohren?
Ja, die sind echt.
Sind echte Kirschen?
Nein.
Ich wollte gerade, aber nein. Nicht, dass ich da irgendwie noch Starre ransetzen. So, wir müssen ja aufpassen. So.
Ja, das passiert mir hier oft im Studio, dass die Starre hier reinfliegen.
Schön, dass ihr wieder mit dabei seid, liebe Hektis. Ja, so fein. Ja, so, was seid ihr für feine Hektis? Ich habe vorhin einen Hund getroffen und ich komme irgendwie aus dieser Nummer nicht mehr raus.
Ich
ja,
so fein. Schon, du bist noch im Hundemodus.
Ja, so fein. Was so feine Hektis. Brücken bauen, Distanzen überwinden, Verbindungen schaffen. Das ist der Verkehrsinfrastruktur-Podcast von NDR 1 Niedersachsen. Könnte man meinen, ne?
Du verunsicherst immer die Menschen und mich damit auch.
Ich bin Andreas Kuhlage, ich bin Stadtkind und ich freue mich hier auf eine neue Ausgabe von 63 Hektar, dem Landwirtschaftspodcast. Und tatsächlich wollen wir so ein bisschen Landwirte und Landwirtinnen und Verbraucher und Verbraucherinnen wieder mal ein bisschen zusammenbringen und Vorurteile abbauen und dafür sorgen, dass alle einander ein bisschen besser verstehen.
Das stimmt. Und du knatscht übrigens richtig. Ich weiß nicht, bist du älter geworden? Sind das deine Knochen?
Das ist meine Bandscheibe, ja.
Nee, dafür müssen wir ein bisschen aufklären. Das ist dein Stuhl, ne? Heute so ein bisschen quietschfalsch. Warte
mal kurz.
Ich weiß nicht, aber ich glaube, es nervt mich jetzt schon.
So, du bist Maja Muckwitz.
Genau, ich bin Maja Muckwitz. Ich bin Landwirtin hier im Podcast, komme selber von einem konventionellen Ackerbaubetrieb und habe auch Landwirtschaft studiert.
Ja, und ich muss alle Hektis an dieser Stelle mal vorwarnen, die allergisch auf das Wort solidarisch reagieren könnten, weil sie dabei sofort an Sozialismus oder irgendwas denken. Das wird heute eine Herausforderung für euch, denn es geht heute um solidarische Landwirtschaft und wir werden häufiger mal das Wort solidarisch verwenden.
So sieht's aus.
Triggerwarnung.
Ich habe auch schon in der einen oder anderen Hekti-Nachricht mal gelesen, dass das auch eine Wunschfolge von euch ist. Also wir sind hier ganz brave Dienstleister.
So, und damit sind wir auch schon bei unserem ersten Programmpunkt.
Majas Landwort.
Kuhlage, ich habe heute für dich mitgebracht und da möchte ich ein bisschen was noch zu erzählen. Und zwar sammle ich immer die Landwörter in einer Notiz-App und mache jedes Mal eine neue Notiz. Und dieses Landwort kommt jetzt von meiner Mutter. Und diese Notiz ist mir kurz verloren gegangen, deswegen habe ich sie erst vor kurzem wiedergefunden. Falls du dich gleich wunderst, warum ich mit diesem Wort ankomme, es kommt ein bisschen verspätet quasi zur Zeit. Und ich möchte von dir wissen, was ist eine Spargelspinne?
Eine Spargelspinne. Mhm. Spargelspinnen sind der natürliche Feind des weißen Spargels, Asparagus. Deswegen heißt diese Form auch Arachnaia asparagus. Und das Perfide an dieser Spinne ist, dass sie Spargel gerne isst und dass sie sich in den Spargelfeldern ausbreitet. Das ist eigentlich eine invasorische Art, nennt man das, glaube ich. Wie heißt es nochmal? Egal. Auf jeden Fall kommt die Spargelspinne eigentlich aus Südamerika und ist mit Spargeltransportschiffen hier rübergekommen. Und jetzt gibt es sie auch hier. Und sie ist bekannt dafür, dass sie Spargel sehr gerne isst und einfach ansonsten, sie baut keine Netze. Das ist das Interessante an dieser.
Ich glaube, ganz, ist besondere, Quatsch, ne? Ganz besondere Spinne. Ich würde irgendwie auch mal gerne mit dir tauschen und auch gerne mal so 2 Minuten lang einfach so Blödsinn labern, ohne dass einen irgendjemand aufhält.
Ist es richtig?
Du hast mal wieder nicht recht, aber es war sehr kreativ, Kuhlage. Das ist eine Erntehilfsmaschine während der Spargelernte. Und vielleicht hast du es auch schon mal gesehen. Du erzählst ja so gerne, dass du auch schon mal Spargel gestochen hast. Das ist die Maschine, die die Folie hochhält und danach auch wieder ablegt, sodass man quasi auch den abgedeckten Spargel ernten kann.
Ah.
Also die erspart wahnsinnig viel Zeit und macht das sehr viel effizienter, weil sie eben als Maschine das anhebt. Dann kann man den Spargel stechen und dann rollt sie es auch wieder ab.
Okay, also die Spargelspinne. Aber ich sag's euch, liebe Spargelbäuerinnen und Spargelbauern da draußen, beware of the Spargelspinne. Ich sag's euch nicht, dass es wieder heißt, ihr seid im Landwirtschaftspodcast nicht gewarnt worden. Sie wird früher oder später kommen.
Und wir wussten es zuerst.
Wir wussten es zuerst. Jetzt kommen wir auch schon zu unserem Gast und zu unserem heutigen Thema und da muss ich mal ein bisschen ausholen. Also Landwirtschaft, korrigier mich mal, ja. Du hast ja auch...
Mach ich immer gerne, weißt du.
Landwirtschaftlichen Betrieb. Landwirtschaft funktioniert in unserer sozialen Marktwirtschaft ja vereinfacht gesagt so. Es gibt einen Landwirt oder eine Landwirtin oder mehrere, die sich zusammengeschlossen haben. Und dann haben die einen Hof oder einen landwirtschaftlichen Betrieb und dann erwirtschaften sie landwirtschaftliche Produkte. Tierischer, pflanzlicher Art, wie auch immer. Und die werden dann verkauft.
Global, auf den freien Markt.
Ja, so. Es geht darum, Geld zu verdienen und möglichst viel. Das kann man so sagen. Ne? Irgendwie, das ist auch nichts Schlechtes, finde ich. Irgendwie so, man will ja möglichst viel für seine landwirtschaftlichen Produkte haben.
So. Wirtschaftlich wollen wir sein. Viel klingt immer direkt zu gierig.
Ja. Ja, aber das ist doch ehrlich, so sind wir Menschen doch mal. Also ja, ich meine, man will sich auch nicht unter Wert verkaufen, ja, oder?
Das stimmt.
So, und in dieser Folge stellen wir euch einen landwirtschaftlichen Betrieb vor, der macht es irgendwie anders. Also viele Menschen beteiligen sich an diesem Betrieb, geben Geld und Arbeitskraft und werden dann an der Ernte oder an den Erzeugnissen beteiligt. Ich weiß ganz genau, was ihr sofort denkt. Kommunismus. Ist es das? Es nennt sich zumindest unverdächtig solidarische Landwirtschaft, aber wie viel Ideologie steckt da drin? Ist das sowas wie so eine verkappte Form von Kommunismus oder ist es nicht in Wahrheit ein sehr pragmatischer und vernünftiger Ansatz, Landwirtschaft möglichst gemeinorientiert zu betreiben? Mhm. Darüber wollen wir heute reden und wir haben einen tollen Gast, Sabine Adam vom Gut Adolfshof in Lehrte und ihr macht dort Solawi, solidarische Landwirtschaft. Hallo Sabine.
Hallo.
Wie oft hörst du, was seid ihr da für eine kommunistische Kommune da?
Also, kommunistische Kommune sind wir nicht, aber ich kann jetzt gleich was zu dem Thema Preisware sagen, soll ich?
Ja, gerne.
Ja. Dieser Gedanke, dass man Geld für eine Ware gibt, der ist uns so selbstverständlich, dass wir kaum noch was anderes denken können. Aber es hört ja dann sozusagen ganz schnell auf. Also ich habe einen Liter Milch, ich kaufe den irgendwo, bin froh, wenn ich wenig bezahlen muss. Und dann denke ich nicht weiter. Ich denke ja nicht daran, ist das nachhaltig? Kann der Bauer, gibt es den nächstes Jahr noch, wenn ich den Preis so zahle? Was bewirkt das? Es ist ja immer eine Strukturentscheidung, wenn ich Geld ausgebe.
Und ich glaube, dass bei der Milchverpackung, wenn ich da ganz kurz rein darf, das ist schon so ein Produkt, wo Menschen schon länger drauf schauen. Und es gibt ja Weidemilch und die Haltungsstufen. Ich glaube, das wird schon immer mehr in den Köpfen. Also es kommt schon viel mehr vor, dass man auch darüber nachdenkt, was bewirke ich hier eigentlich mit meinem Handeln beim Einkaufen. Aber natürlich, genau.
Genau, aber beim Solawi-Prinzip geht es noch ein Stückchen weiter. Mhm. Dann guckt man sozusagen nicht, was ist der Preis für diesen Liter Milch, sondern was ist der Preis für den Hof. Mhm. Wenn ich eine bestimmte Art Landwirtschaft will, mit einer bestimmten Vielfalt und dass es den Leuten da gut geht und die Lebensmittel auch gesund erzeugt werden, hat das ja einen Preis. Und den muss man sich angucken. Und dann muss man gucken, was müssten wir alle als Gemeinschaft beitragen, damit dieser Hof so erhalten bleibt, damit er nicht rationalisieren muss, damit er sich nicht einschränken muss, sondern vielfältig bleiben kann. Es gibt ja, das ist das Spannende, in unserem Wirtschaftssystem kein oder fast kein Konzept für Vielfalt. Weil wir haben es ja eher mit dem Umgekehrten zu tun, dass wir Kosten sparen und sozusagen vereinfachen. Und Solawi hilft, vielfältiger zu werden.
Komisch ist aber, der Verbraucher will doch eigentlich Vielfalt, oder? Der will ja volle Regale, bunte Früchte, alles Mögliche zu jeder Zeit. Das würde dem ja widersprechen, ne?
Ja, aber es ist, glaube ich, auch so ein bisschen schräg, was manchmal als Bild von der Landwirtschaft dann unterwegs ist. Ne? Also gucken Sie sich mal ein Ravensburger Puzzle an. Also das, was da als Landwirtschaftsbild drauf ist, das gibt es ja so nicht. Aber es könnte es geben. Und wir versuchen halt, mit Hilfe von unseren Mitlandwirten es möglich zu machen, dass wir uns wieder breiter aufstellen. Tierhaltung gehört bei uns sowieso dazu. Wir sind ein Demeterbetrieb.
Vielleicht, wir haben ja jetzt schon über die Vielfalt gesprochen. Erzähl uns mal, was baut ihr denn alles bei euch an?
Ja, also wir haben Tierhaltung, also wir haben Milchvieh, wir haben Schweine, wir haben Hühner, wir haben ein paar Ziegen und wir verarbeiten vor allen Dingen selber. Also wir haben eine Käserei und verarbeiten unsere Milch zu ganz breite Palette Milchprodukten. Dann haben wir Gemüse, Kräuter, haben natürlich Tierfutter auch, klar, Getreideanbau, Backgetreide, Futtergetreide.
Jetzt müssen wir erstmal ganz kurz erklären, was ist eigentlich Solawi? Also hier fielen gerade eben schon Begriffe, Sozialismus, Kommunismus, ja, solidarische. Ich hau das einfach mal rein. Ich will natürlich auch ein bisschen provozieren, ist natürlich klar, aber mich würde mal interessieren, dass Sie uns mal skizzieren, wie funktioniert Solawi und was ist der Unterschied zur konventionellen Landwirtschaft?
Genau. Also ich würde jetzt mal sagen, hinter mir stehen jetzt 300 Leute. weil so viel sind etwa bei uns in der Solawi. Und es geht darum, ich habe vorhin schon gesagt, wir wollen eine bestimmte Landwirtschaft erhalten. Wir wollen, dass wir auch vielfältig sind, dass wir kleine Einheiten haben, dass wir verarbeiten können, dass wir regional erzeugen. Und dazu brauchst du eine Gruppe von Menschen, die sagt, wir wollen das so und wir zahlen auch den Preis dafür. Der Unterschied ist, dass wir nicht den Preis fürs Produkt bezahlen, sondern ich stehe einmal im Jahr da vor einer Versammlung und stelle meinen Haushalt da. Ich sage, Leute, so viel kostet es. Das sind die Mitarbeiter, das sind die Energiekosten, das ist das und das ist das. Und dann müssen wir sozusagen sagen, wenn wir voraussichtlich so viele Mitlandwirte sein will, muss es so und so viel kosten.
Läuft das?
Das läuft. Es läuft in Jahren, wo sie 15% Teuerung bei Energie haben, wird es natürlich schwierig, aber das Grundprinzip läuft.
Und ich finde das ganz, ganz toll. Viele von meinen Freundinnen waren auch mal Teil von der Solawi. Und ich fand dann spannend zu sehen, dass sie so einen Einblick überhaupt erstmal in die Preise bekommen, ja? Also was kostet das überhaupt? Was hat der Landwirt für Ausgaben? Nicht nur Saatgutkosten, Arbeitsstunden, ganze Materialkosten. Also das fand ich toll, dass die das dadurch erstmal kennengelernt haben. Und ich glaube, je nachdem, wie die Solawi-Form ist, kann man ja auch einmal im Jahr ein bisschen mitbestimmen, was man jetzt besonders viel oder vielleicht auch ein bisschen weniger anbaut, weil man es eben weniger essen möchte. Ist das bei dir auch so?
Ja, also es ist ein bisschen Mitbestimmung, aber das hält sich natürlich in Grenzen. Also in die Art des Anbaus, da kann man nicht mitbestimmen. Da haben wir ja einfach unsere Gärtner. Aber so, welches Gemüse mehr oder weniger, solche Dinge schon.
Ja, genau, das meine ich. Aber vielleicht kannst du noch mal ein bisschen was zu euren Arbeitsstrukturen sagen. Also wer ist dann für was verantwortlich?
Zum Beispiel gibt es die Käserei. Da gibt es zwei Leitungspersonen zum Beispiel, die das organisieren. Dann haben wir die Vermarktung, dann haben wir die Gärtnerei, haben in der Landwirtschaft verschiedene Bereiche. Und dann treffen wir uns so ein bis zweimal, also jede Woche oder jede zweite Woche sozusagen in diesem Bereichsleiterkreis. Und da tun wir dann so hofübergreifend, also sozusagen die Sachen auch besprechen. Wir haben 20 Depots, da gibt es jeweils einen Depotverantwortlichen. Und mit denen treffen wir uns so etwa viermal im Jahr.
Und sag mal, wenn ihr immer so von flachen Hierarchien sprecht, gibt das auch manchmal Probleme? Manchmal ist es einfacher, wenn am Ende jemand den Hut auf hat und sagt, so wird's jetzt gemacht.
Es ist schon so, dass ich den Hut auf habe.
Ja.
Genau. Aber wir versuchen keine zu große Hierarchie zu machen, aber klar.
Am Ende.
Klar, und wo wir sind 40, 45 Leute im Betrieb, natürlich gibt es da auch mal Konflikte, das ist ja völlig normal.
Ja. Weil ich stelle mir das, ich habe das auch so ein klischeehaftes Bild, Entschuldigung, das muss ich mal ganz kurz zeichnen, so dass da Leute in so einer Riesenscheune auf so Heuballen sitzen und dann sagt der eine, hey, lass uns mal einen Raps machen und der nächste sagt, hey, Hanf und irgendwann steht jemand auf mit der Zigarette im Mund und sagt, so kommen wir doch nicht weiter.
Nee, dann steht unsere Gärtnerin auf und sagt, Schwarzwürdel, geh auf Tonboden nicht und dann ist das Thema durch.
Also am Ende regiert die Vernunft.
Ja. Was? Und man kann bei uns ja auch ein bisschen mithelfen. Wir machen auch mal so Aktionstage, wo wir es zusammen ernten oder wo die Leute vor allen Dingen auch auf den Hof kommen und Einblick kriegen, weil die meisten wissen ja auch gar nicht, was wann wächst.
Ich bin wirklich großer Fan von dieser Idee, aber ich frage mich, was das kostet. Also nehmen wir mal an, ich will jetzt bei dir mitmachen. Was müsste ich da so berappen im Jahr, um dabei zu sein? Und was kriege ich dafür?
Also ich würde es mal auf einen Monat runterbrechen und es gibt verschiedene Varianten. Also wir hatten bisher immer den vollen Ernteanteil und den vegetarischen Ernteanteil. Also ein voller Ernteanteil wäre mit in der Woche 600 Gramm Fleischwurst, 4 Eier, dann 2 bis 3 Kilo Gemüse, 1 Kilo Kartoffeln. Also praktisch das, wovon sich ein Mensch in der Woche, wenn er nur das essen würde, was aber natürlich nicht der Fall ist, sondern eigentlich ernähren könnte. Und da sind wir so bei 65 Euro in der Woche. Das sind dann 284 im Monat, das klingt dann schon mehr. Aber wenn man es mal runterbricht, wenn Sie gucken, was Sie in der Woche einkaufen irgendwo, dann wird die Zahl schon kleiner.
Und das stimmt, ich versuche gerade mal so ein bisschen zu rechnen, was habe ich so in der Woche von Einkauf, sind noch ein paar andere Sachen mit dabei, aber ich sag mal so selten unter 60 Euro. Also es passt schon irgendwie.
Und wie gesagt, ich finde, da spielt ja auch noch viel mehr rein, als nur, ich bekomme jetzt Lebensmittel von einem Landwirt. Sondern wie gesagt, man kann ja auch mitwirken. Bei Erntetagen vielleicht auch oder bei diesen offenen Hoftagen.
Ja, und man kriegt vor allen Dingen mit, was wächst jetzt gerade, was ist. Also wir haben einmal die Woche, schreibt unsere Gärtnerin einen Rundbrief, was so auf dem Hof los ist. Hat wieder einer gekalbt oder wieder das oder wir haben erst einen Heuschnitt. Und so, das ist für viele Leute ja auch was ganz Spannendes.
Ja.
Also für dich nicht, du bist ja vom Land, aber viele Leute, die wissen ja nicht, wann was stattfindet. Und dann dieses Leben mit den Lebensmitteln, die bei uns hier wachsen. Also ich kenne so am Anfang, wenn Leute dazukommen, ich nenne das immer die Kohlphobie. Die haben das Gefühl, In unserem Breitengraden gibt es im
Winter... Meinen Sie den ehemaligen Bundeskanzler? Oder?
Nein, den Weißkohl meine ich. Also. In unserer Gegend gibt es nur Weißkohl im Winter. Aber man kommt locker, ohne sich anzustrengen, auf 15 Gemüse- und Salatarten. Und wenn man ein bisschen anstrengt, kommt man über 20. Also wir haben selbst hier in unserer Breite eine unheimliche Vielfalt. Und das werden die Leute kennen. Plötzlich ist da eine Pastinake oder ein Schwarzrettich auf einmal oder ein Posteleinsalat. Also Mangold, also Sachen, die sie vorher nicht kannten. Und viele genießen das einfach wieder so ursprünglicher zu werden. Mhm.
Was sind denn so eure Kunden irgendwie so? Was ist das für ein Klientel?
Also natürlich sind es Leute auch, die sozusagen aus dem ökologischen Bereich kommen und die denen das schon seit Jahren einfach wichtig ist, biologische Ernährung zu haben. Wir haben aber auch immer wieder Menschen, die dann Eltern werden und sagen, jetzt ist mir aber wichtig, dass mein Kind biologischen Lebensmitteln aufwächst und dass ich weiß, wo das ist und dass das Kind auch die Tiere sehen kann. Diese Gruppe gibt es sozusagen auch. Also es ist schon relativ gemischt, würde ich sagen.
Mhm. Und wie kommen die Leute dann an ihr Erntegut? Wird das irgendwie in ganz Hannover verteilt? Muss ich zu irgendeinem Zeitpunkt dann irgendwo sein oder wird mir das vor die Haustür geliefert?
Wir haben sogenannte Depots, das heißt, es ist ein Zusammenschluss von Mitlandwirten, die sagen, das ist jetzt unsere Garage, unsere Räumlichkeit, wo wir hingeliefert werden wollen.
Ich glaube, wir müssen das Wort Mitlandwirt vielleicht einmal erklären, sonst denkt man wirklich, dass das Landwirte sind. Das könnte jetzt Kuhlager sein, der Lust auf eine Erntebox hat und sich das ganze Jahr dann daran beteiligt. Du bist dann Mitlandwirt, richtig?
Ja. Genau, man ist Mitlandwirt quasi, wenn man bei uns mitmacht, weil die Landwirte und die Gärtner ist ja klar definiert und die anderen gehören aber auch zum Hofe, also die Mitlandwirte. Kiste gibt's bei uns nicht, sondern es gibt die Depots und da sind vielleicht 15 Leute und die haben so und so viele Anteile, Ernteanteile nennen wir das. Und dann kommt das aber nicht einzeln abgepackt, sondern dann kommt das in Großen. Da kommt eine Kiste Kartoffeln und da kommt eine Kiste Möhren, da kommt Porree, da kommen so und so viel Salate und dann teilen das die Mitlandwirte untereinander auf. Es gibt Depots, wo die, wenn die Ware kommt, dann teilt jemand das ganz gleich ein. Es gibt Depots, da kommt jeder nachts, tags oder so, hat jeder einen Schlüssel. Also das ist ja ganz freilassend, wie das organisiert ist.
Quasi cool. So ein verpackungsfreier Garageneingang, wo ich drin stehe und dann sind da Möhren, Kartoffeln und ich kann mir das nehmen, was ich denke, was ich nehmen
darf. Der Hof hört an der Tür auf. Okay. Was danach ist, wie das organisiert ist, ist dann freilassend.
Ah, okay.
Ich habe mal ein paar Zahlen mitgebracht, weil ich überhaupt erstmal ein Gefühl dafür kriegen wollte, wie viele Solawi-Betriebe es in Deutschland circa gibt. Und es gab einen kleinen Anstieg seit 2011 und mittlerweile gibt es 463 Betriebe, die das machen und circa, man schätzt, 40.000 Haushalte, die also in deinen Worten jetzt Mitlandwirte sind. Und ich glaube, Kuhlager, das ist für dich interessant. Nur weil man Solawi ist, ist man nicht direkt Bio. Das ist quasi Entscheidung von dem Betrieb. Es gibt bestimmte Auflagen, die man erfüllen muss, aber man muss nicht Bio sein. 90% von den Solawi-Betrieben sind Bio. Und man sagt, dass ein Mitglied pro Jahr circa 1.200 Euro an den Landwirt zahlt. Und es gibt ganz, ganz unterschiedliche Solawi-Betriebe, also teilweise 1-2 Hektar, aber es geht auch hoch bis zu 200 Hektar. Das ist dann so der größte Lawi-Betrieb, den es dann so gibt.
Okay, ich frage jetzt nochmal aus der Sicht des Verbrauchers. Also nehmen wir mal an, ich habe mich jetzt da beteiligt bei euch im Gut Adolfshof und dann wird das gemeinschaftlich geteilt. Das setzt ja auch, ich sag mal, so ein gewisses Commitment voraus. Also die allermeisten Verbraucher, die leben ja so nach dem Motto, so, ich habe jetzt hier einen Euro, dafür will ich jetzt meinen Liter Milch haben. Das funktioniert ja bei euch so nicht. Es kann ja auch sein, dass die Ernte schlecht ausfällt oder dass der ganze Porree jetzt in der Kiste schon weg ist. Da muss ich dann auch bereit sein zu sagen, okay, heute kein Porree, aber dafür geht's der Solawi gut.
Ja, das ist so. Und dann gibt's mal Zeiten, da gibt's mehr. Ne? Es gibt ja bestimmte Jahreszeiten, da erntet man mehr Gemüse. Im Winter ist es wieder weniger. Also ich muss mal ein bisschen Mathematik, glaube ich, machen.
Genau.
Also man geht ja von aus, dass ein Mensch in Deutschland braucht 2300 Quadratmeter, um sich mit tierischen Lebensmitteln und pflanzlichen zu ernähren. Genau. Das heißt also 4 auf 1 Hektar, bei euren 63 Hektar, ne? Genau, können sind das so 250 Leute. Bei uns ist etwa doppelt so groß. Das heißt, bei uns könnte man potenziell haben wir nicht 500 Ernteanteile ausgeben. Dann haben wir alles, was wir erzeugt haben, einmal durch 500 geteilt, um mal so die grobe Richtung zu haben. Ne?
Ja.
Und dann haben wir festgestellt, jeder kriegt 7 Liter Milch in der Woche. Jeder Ernteanteil. Und das kann er in Form von Milch, in Form von Käse oder Quark, das rechnet sich dann relativ schnell runter. Jetzt hatten wir ja 2018, 19 ziemliche Trockenheit. Dann hatten wir natürlich auch nicht so viel Futter, nicht so viel Milch. Dann haben wir in der Sohle.
Das ist auch einen coolen Effekt, dass man die Wetterextreme spürt, ja, und die Ernte. Genau.
Aber wir hatten dann nicht so viel Milch und dann haben wir mit den Mitlandwirten gesprochen, haben gesagt, wir können das, wir kriegen das mit den 7 Liter nicht hin. Dann sind wir erstmal auf 6 und teilweise auf 5 Liter gegangen, ohne dass das eine finanzielle Veränderung hat. Das haben die sozusagen, das ist das Solidarische an diesem Prinzip. Toll. Dass der Landwirt auch durch solche Phasen, zu denen er auch nichts kann, auch mit durchgetragen wird.
Der Landwirt oder die Landwirtin hat dadurch ja einfach eine Planungssicherheit, weil von Anfang an zu Beginn des Jahres schon geschätzt wird, was die Kosten sind und dadurch frei von irgendwelchen Markteinflüssen.
Mhm. Sabine, was sagen so konventionelle Landwirte zu eurem Konzept? Also,
hier sitzt ja einer.
Ja, okay, Entschuldigung, aber ich habe von dir schon gehört, ich bin ganz überrascht. Du bist ja auch großer Fan davon und ich dachte, ich wäre hier großer Fan davon. Aber
es gibt ja immer die Diskussion, und wir hatten sie ja auch schon oft im Podcast Bio versus konventionell, so das sind so die zwei bekanntesten Richtungen, die es irgendwie gibt. Aber dass da so viel dazwischen ist und dass sich diese Bereiche auch annähern, das ist mir eigentlich immer so wichtig. Und dass es diese Form neben einer bio- und konventionellen Form existieren darf und auch soll, finde ich ganz, ganz wichtig zu hören, dass Verbraucher immer die Chance haben, sich für die richtige Landwirtschaft zu entscheiden. Das finde ich gut.
Erlebst du das auch so, Sabine?
Solidarische Landwirtschaft ist ja nicht erstmal rein bio, sondern erstmal geht es darum, in einer bestimmten Art und Weise gemeinsam mit Landwirten und Gärtnern regional und lokal nachhaltig Lebensmittel zu erzeugen. Es ist schon so natürlich, dass viele von den Menschen, die sich dafür interessieren, sind schon aus der Klientel, denen Ökolandbau wichtig ist. Mhm. Und von daher würde ich schon sagen, dass, du hast ja auch gesagt, 90% der Solawis werden eigentlich biologisch bewirtschaftet. Also
ich meine, das klingt ja wirklich nach einem cleveren Prinzip, also für Landwirte, weil du hast Planungssicherheit, irgendwie, warum macht ihr das eigentlich nicht?
Du hast das Geld so oder so, ob du es erntest oder nicht, so ungefähr.
Ja. Könntest du dir das für deinen
Warum
Hof vorstellen?
Warum machst du das nicht auch? Ja, genau. Es auch so viel zu verdienen geben. Ne? Ihr wollt doch so viel.
Nein, aber es wäre doch eigentlich...
Das ist natürlich ein ganz, ganz anderes Konzept. Reizvoll. Also ich werde auch gleich nochmal nachfragen, wie lange das dann so gedauert hat, bis man die Menge an Mitlandwirten, also mit Menschen gefunden hat, die sich da einbringen wollen. Das braucht natürlich einige Zeit, diese ganzen Depots zu finden. Also man müsste dann schon wirklich viele umstrukturieren und unser Betrieb ist darauf aktuell gar nicht ausgelegt. Ne? Aber ich finde, ich höre davon gerne. Erzähl mal, wie lange hat es denn bei euch gedauert, die ganzen Mitglieder zu finden?
Also wir haben vor 12 Jahren angefangen und das war, glaube ich, auch eine Zeit, wo das wirklich in die Zeit passte. Also wir haben uns dann umgehört in Hannover bei verschiedenen Initiativen. Ist das von Interesse so ein Konzept? Weil das kann man nicht als Bauer machen, sondern das kann man nur gemeinsam machen. Und haben dann auch ganz schnell Menschen gefunden, die das gut fanden, haben dann ein Jahr lang quasi geplant, uns andere Solawis angeguckt, also Solawis, solidarische Landwirtschaft, und überlegt, wie könnte es gehen und schon mal erste Stadtteile rausgeguckt, wo wir dachten, da könnte was passen oder da weiß jemand einen Raum, wo wir reingehen könnten. Und dann hatten wir noch eine Veranstaltung hier im Rathaus und dann hatten wir noch eine auf dem Hof und die sind schon übergekippt vor Leuten sozusagen. Also das war dann so, dass wir da 150, 200 Interessierte hatten. Das war dann ganz spannend und dann ging es, glaube ich, los mit 50 Ernteanteilen und ist dann relativ schnell gestiegen, weil es hat so ein bisschen die Zeit gepasst. Wir haben jetzt einen Dämpfer gekriegt, wie viele andere Solawis auch in der Zeit, die wir jetzt mit Corona und mit dem Krieg, Ukraine-Krieg hatten und den Teuerungsraten. Da hat auch die solidarische Landwirtschaft, also mussten einige dann auch gehen oder haben gesagt, ich kann mich nicht mehr festlegen. Die Zeit ist mir zu unsicher.
Und hast du so ein Gefühl dafür, wie lange die Leute dann auch bei euch bleiben? Also bleiben die ein Jahr, 2 Jahre oder?
Für immer.
Haben welche schon Jubiläum gefeiert bei euch? Von Beginn an?
Alles, was ihr gesagt habt. Für immer. Also wir haben welche, die sind von Anfang an dabei. Also jetzt 12 Jahre und das sind nicht so ganz wenige. Es gibt aber auch viele, die sagen, oh, die Kinder wollen jetzt nicht mehr so viel Gemüse essen. Die sind jetzt in der Pubertät, das ist jetzt vorbei. Oder welche, wo es nicht ins Lebenskonzept passt, die sagen, nee, ich kann nicht mehr jeden Freitag die Sachen holen. Das passt nicht, wir sind oft unterwegs oder so. Wir haben ja sehr mobile Lebenskonzepte mittlerweile. Es passt auch nicht für jeden.
Mhm. Ich habe auf eurer Seite gelesen, man muss Menschen mögen, um Solawi zu machen. Warum ist das so wichtig für euch?
Ja, weil es geht ja darum, sozusagen in Austausch so ein bisschen Stadt-Land zu gehen. Man muss es aushalten, dass Menschen auf den Hof kommen, dass sie einen von der Arbeit auch mal abhalten, dass man ihnen was erklären kann, dass sie einem zuhören und dass man Spaß daran hat, dass Menschen wirklich sich für die Dinge interessieren. Und umgekehrt müssen die mittlerweile auch Lust haben, mal auf den Hof zu kommen. Wenn ich nie auf den Hof komme, ist es, glaube ich, schwierig zu verstehen, wie tickt der. Und das ist ja auch so schön bei uns. Und man kann es ja auch so genießen, finde ich jedenfalls. Und deswegen ist es schon ganz wichtig, dass man immer wieder auf Menschen zugeht, auch informiert, mal eine Veranstaltung macht. Also wir haben einmal im Jahr unser Sommerfest, wo dann alle auf den Hof kommen, wir Führungen machen und alles zeigen. Und aber alle was zu essen mitbringen. Also nicht so, dass der Hof das dann leisten muss, sondern alle bringen was mit. Und dann wird ein großes Buffet gemacht und alle packen wieder ein, ist wieder weg, kein Abwasch.
Wenn das so eine gute Idee ist, warum machen es eigentlich nicht alle in Deutschland? Ginge das? Würden wir dieses Land ernähren können, wenn wir alle...
Ich glaube, du kannst erstmal auf dich zeigen, oder? Und fragen, wärest du denn bereit, so deine Lebensmittel zu beziehen? So wie dein Lebensstil zum Beispiel ist.
Weißt das ist du? Eine gute Frage. Also grundsätzlich unterstütze ich diese Idee total, weil... Mich macht es fertig, wenn Landwirte zusehen müssen, wie Ernten kaputt gehen, weil es immer trockener wird oder weil Extremwetterereignisse auftreten, so dass abgefedert oder auch, wird.
Weil wir mit dem globalen
globalen
Markt konkurrieren, ne?
Dass also. Wir uns alle ein bisschen mehr an dieser Gemeinschaftsaufgabe beteiligen, finanziell und vielleicht auch durch persönlichen Einsatz. Auf der anderen Seite sehe ich natürlich auch, dass es unkomfortabel ist für mich als Verbraucher, weil ich bin auf das angewiesen, was die Natur gerade liefert und ich habe mich daran gewöhnt, alles zu jeder Zeit verfügbar zu haben. Genau. Und der Preis spielt natürlich auch eine Rolle, aber grundsätzlich finde ich die Idee gut, muss ich sagen. Ich könnte mir das tatsächlich vorstellen.
Das ist auch schon so ein bisschen die Antwort dann dazu, ne? Also es muss natürlich genügend Abnehmer für diese Idee finden. Und je mehr Leute danach fragen, desto mehr solche Betriebe können sich auch entwickeln. Aber es ist definitiv eine absolute Nische.
Ja,
ja, und ich meine, es gibt ja auch nicht die Sulawi, sondern ja. Es gibt völlig verschiedene Konzepte auch da.
Wie es auch nicht die konventionellen gibt.
Genau, genau. Mhm. Und die einen passen zu den Menschen mehr, die anderen mehr zu denen. Und man kann das ja auch ein bisschen größer noch denken, also über einen Hof hinaus, dass mehrere Höfe zusammen sozusagen eine Sulawi machen und verschieden dann dadurch nochmal eine größere Bandbreite
die anbieten können. Die einen haben dann das Gemüse, der andere Betrieb hat dann die Schweine.
Auch das könnte man, genau. Ich glaube, die größte Sulawi, die es gibt, ist in Südkorea. Die haben, glaube ich, 200.000 Haushalte oder so. Also da gibt es ganz andere.
Es geht also auch im großen Stil.
Es geht auch im großen Stil. Es
ist also keine deutsche Erfindung, diese.
Nein, die Deutschen waren relativ spät. Also es ist von ist rübergekommen aus Amerika, CSA, Community Supported Agriculture, ist die Idee, die sozusagen in den 80ern rüberkam. Dann hat es aber hier noch lange nicht gegriffen in Deutschland. Dann gab es vielleicht zwei Sulawis.
Und ich glaube, es ging 1988 war so der erste Betrieb in Deutschland.
Genau. Dann ging es los und es hat eigentlich erst so vor 12, 14, 15 Jahren hat es eigentlich angefangen, in die Menge zu gehen.
Der kleine Boom.
Ja, und jetzt hat es sich halt eben entwickelt. Aber es gibt eben auch verschiedene Formen. Also es kann auch sein, dass eine Gruppe Menschen sich zusammenfindet und einfach mit einem Landwirt ein Agreement macht oder dass die sich einen Hof kaufen und sagen, wir stellen uns junges Gärtnerpaar an. Also da gibt es verschiedenste Modelle, wie man das machen kann. Mhm. Und das ist ja auch das Reizvolle.
Wenn die Mitlandwirte dann sich das Erntegut holen, gab es da auch schon mal Kritik oder ein Nicht-Nachvollziehen? Hey, das ist mir jetzt zu wenig oder das ist mir zu verschrumpelt oder das ist mir zu dreckig?
Ja,
jetzt einfach gesprochen, was mir einfällt?
Ja, es ist immer eine sehr schwierige Zeit im Mai, Juni, weil dann blüht es draußen und es wächst und alle denken, oh, jetzt muss es richtig Gemüse geben. Das kommt aber erst Juli, August, September. Also das ist immer sehr schwierig, weil das ist so eine, und dann kommen da noch die alten Kartoffeln und dann kommen noch die rote Beete vom letzten Jahr. Und das ist immer so ein bisschen, gerade für neue Leute, wo wir erklären müssen, halt, Geduld, das kommt. Aber es ist eben, es ist anders, als ihr es im Supermarkt seht.
Das ist aber auch eine Idee, die muss sich auch jeder leisten können. Denn wahrscheinlich stimmst du mir zu, Sabine, wenn ich sage, das sind keine Discounterpreise, die Menschen für euch zahlen. Ist es für eine Familie, ich sag mal so alleinerziehend mit Bürgergeldempfänger, ist es für die möglich, bei euch mitzumachen? Gibt es da Beispiele?
Also wir haben noch einen zweiten Faktor der Solidarität, nicht nur sozusagen Solidarität der Mitlandwirte zum Bauern, sondern auch der Mitlandwirte untereinander. Wir haben ja einmal im Jahr, legen wir quasi den Beitrag fest und dann gibt es die sogenannte Bieterrunde. Da können Leute kommen und sagen, ich kann das nicht zahlen, ich kann nur das und das zahlen und dann wird es so ganz anonym. Dann gibt es andere, die sagen, ich kann 20 Euro mehr im Monat zahlen und dann wird geguckt, dass das ausgeglichen wird. Und das haben wir immer, nicht bei allen, aber da haben wir immer, das haben wir immer hingekriegt. hingekriegt, dass die, die sich gemeldet haben, dann auch mit dem reduzierten Beitrag rauskamen.
Wow, das hat auch viel mit Vertrauen zu tun dann, ne?
Das Ganze hat mit Vertrauen zu tun, mit Transparenz zu tun, ohne das funktioniert es nicht. Also, und das ist diese Lust auf die Menschen, wenn man da nicht reingeht in diesen Prozess, dann wird es, glaube ich, schwierig. Dann hat der Hof ja auch nicht die Attraktivität, dass es zieht.
Ja.
Und auf das Thema Preise wollen wir jetzt gar nicht und echte Preise wollen wir jetzt nicht kommen. Ne?
Ja, naja.
Weil also, wenn man so Lebensmittel regional oder lokal erzeugt, dann oder so wie wir es versuchen im Kreislaufsystem auch mit Tierhaltung, dann hat man ja manche Kosten nicht, die sozusagen gesellschaftlich getragen werden.
Gibt es
welche denn? Also was meinst du da genau?
Ja, da geht es um Sachen Umweltkosten, Abwasserkosten, solche Dinge, die, wo wir sozusagen in ne, das System von Landwirtschaft, wie wir es im Moment ja zum Teil haben, hat ja sozusagen externe Kosten. Also wenn man das ausrechnet, was sozusagen die Erzeugung des Kilo Äpfel die Gesellschaft noch kostet, da kommt man da, glaube ich, auf über einen Euro, den man noch sozusagen als Gesellschaft dazugeben muss für die Erzeugung dieser Äpfel. Das hat man bei anderen Produkten nicht so, aber das ist nochmal ein Riesenthema, Kost.
Ja, meine ganze Folge
können
zu.
Wir aufmachen.
Ja.
Können wir aufmachen.
Aber. Die echten Preise.
Ja,
genau. Die eigentlichen Preise.
Nehmt ihr das Wort Gewinn eigentlich in den Mund?
Ja, klar, ich mache ja einen Buchabschluss.
Okay. Und was passiert denn damit? Also nehmen wir mal an, ihr habt irgendwie ein besonders gutes Jahr und es irgendwie kam viel Kohle rein. Nein, und so. Was macht ihr damit?
Also es ist nicht so, dass die Mitlandwirte sozusagen direkt in dieser Wirtschaftssituation drin sind. Also die sind jetzt nicht, dann kriegen jetzt keine Dividende oder sowas. Mhm. Aber wenn wir ein gutes Jahr haben, dann können wir die Preise der Anteile halten oder können nochmal runtergehen. Ne?
Ah, okay.
Also solche Dinge. Oder ja. Können eine Rücklage bilden oder können was investieren oder so.
Spannend. Solidarische Landwirtschaft. Was ist so dein Fazit, Maya?
Ja, mein Fazit ist, dass ich das richtig, richtig gut finde, dass es so viele Beweggründe gibt, da mitzumachen. Einmal irgendwie zu wissen, woher kommt mein Lebensmittel, wie war der Weg dahin, wie frisch ist mein Lebensmittel vielleicht auch über die Dauer und auch über den Winter. Dann dieses Gemeinschaftliche finde ich daran auch toll. Vielleicht lerne ich auch Mitlandwirte kennen über dieses gemeinschaftliche Projekt. Ja, also ich finde, das bringt, glaube ich, Gutes, wenn man sich damit mal auseinandersetzt. Das heißt nicht, dass es jetzt für die große Masse vielleicht die Lösung ist, aber als Mitangebot finde ich das richtig gut.
Total.
Hast du auch ein Fazit? Oder sind wir uns einfach mal einer Meinung?
Also das, ich traue es mich gar nicht zu sagen, aber ich bin erstaunlich dicht bei dir. Ja, weil wir sind ganz oft auch unterschiedlicher Meinung in diesem Podcast. Aber an dieser Stelle muss ich dir recht geben. Ich finde diesen Ansatz auch sehr gut. Das habe ich ja schon häufiger mal durchblicken lassen in diesem Podcast, dass ich ja so jemand bin, der sich auch gerne eine bessere Welt wünscht und solche Projekte unterstützt und solche Ansätze, aber ganz oft eben auch an seiner eigenen Kleinbürgerlichkeit und Menschlichkeit scheitert. Eben, weil ich denke, wow, das ist aber doch ein bisschen teurer als Supermarktgemüse oder Supermarktprodukte. Aber das ist eben auch Überzeugungsarbeit, die man an sich selber leisten muss, wenn man denn will. Und ohne die, wenn ich dich richtig verstanden habe, Sabine, geht's auch nicht. Also man muss eine Haltung dazu entwickeln und dann auch dazu stehen.
Ja, man muss es wollen und auch Spaß haben und es auch genießen, also mit allen Sinnen eigentlich.
Ja.
Ja. Und eigentlich macht ihr genau das, was wir hier auch im Podcast machen, nämlich Menschen eintauchen lassen in eine landwirtschaftliche Welt, die man oft gar nicht mehr so oft findet oder berührt.
Ja.
Deswegen, ja, finden wir das gut.
Sabine, vielen Dank, dass du uns so bereitwillig Rede und Antwort gestanden hast. Toll, ich wünsche euch alles Gute.
Ich auch.
Danke.
Ich frage mich, ob ihr euch, liebe Hektis, sowas vorstellen könntet. Also, ihr bindet euch an einen landwirtschaftlichen Betrieb und das ist in unserer freiheitsliebenden Welt und wir sind alle unabhängig und so ja erstmal schon ganz schön der Angang. Könntet ihr euch das vorstellen, sowas zu machen, sowas zu unterstützen, so euch zu beteiligen, vielleicht sogar nicht nur finanziell, sondern auch mit eurer Arbeitskraft oder kämen für euch das sowas überhaupt nicht in Frage?
Und ich würde gerne von den Landwirten oder Landwirtinnen wissen, macht ihr sowas auch? Wenn ja, wie seid ihr strukturiert? Helfen die Leute bei euch mit auf dem Feld? Müssen die sich die Kisten selber packen? Wie läuft das bei euch ab? Oder habt ihr schon mal vielleicht überlegt, sowas anzufangen? Ja, holt uns mal ab.
Schreibt uns über 63hektar@ndr.de oder ihr erwischt Maya und mich auch bei Instagram. Da könnt ihr uns auch schreiben. Wir freuen uns immer über Nachrichten, über Nachfragen, auch über Kritik.
Und über Bewertung.
Gute. Und über Bewertung. Über gute Bewertung freuen wir uns natürlich. Hast du eine Nachricht, Maya?
Ja.
Hektir Post.
Hallo Maja, hallo Kuhlage. Es ist sehr schön zu hören, wie sich Leute mit starken Einschränkungen trotzdem in ihrem Traum durchsetzen können.
Ah, es geht wahrscheinlich um die Folge mit unserem blinden Landwirt, ne?
Ja, genau, darauf bezieht er sich. Aber kann man dann auch trotzdem Radlader oder so mit Hilfe fahren, wenn man so stark eingeschränkt ist? Und gibt es auch taube Landwirte? Ich würde mich riesig freuen, wenn ihr mir das beantwortet. Liebe Grüße, Marlo. Das hatte der blinde Landwirt ja auch schon gesagt, also wenn es wirklich so an Treckerfahren geht, dann lässt er sich da helfen von Familienangehörigen, die dann noch sehend sind. Und zu den tauben Landwirten habe ich ganz, ganz lange rumgescrollt und mich informiert und habe jetzt persönlich keinen gefunden, der Social Media macht. Das ist ja auch noch ein bisschen besonders, Landwirtschaft und Social Media. Aber es gibt eine deutsche Gehörlosenzeitung und da werden immer Menschen aus jeweiligen Berufen vorgestellt und vielleicht wurde da auch schon mal der ein oder andere Landwirt vorgestellt. Kannst du da ja mal reinlesen. Zum Ende schreibt er noch, liebe Grüße. Marlo, PS, könntet ihr vielleicht mal eine Folge über Zwischenfrüchte und im Güllefahren machen?
Kriegen wir auf jeden Fall hin.
Kriegen wir hin.
Zwischenfrüchte ist sowas wie Senf?
Ja.
Gut, ne?
Gut.
Ich will auch mal auf die Schulter geklopft werden.
Kommt jetzt eine längere Erklärung, aber das war sehr einfach. Okay.
Dankeschön. Kriegen wir auf jeden Fall hin. Vielen, vielen Dank, Marlo, für diese Nachricht. Und ihr dürft uns natürlich auch gerne schreiben. So.
So sieht's aus. Und dann sliden wir schon direkt in die nächste Rubrik. Am Ende geht's hier immer tak, tak, tak.
Ach was.
Und ich möchte euch gerne erzählen, jetzt ist die Zeit ja schon vorbei mit der Rehkitz-Rettung. Aber ich fand interessant, es war ja auch ganz oft Thema im Radio zu hören, dass es diese Drohnenrettung gibt. Also dass Menschen rausgehen mit Drohnen und Landwirten dabei helfen, zu erkennen, wo denn die Rehkitze liegen. Und in Zukunft, das soll ja auch mal so ein kleiner Ausblick in die Zukunft hier sein, unser Achwas, soll es da auch schon den ein oder anderen Häcksler geben, der eigene Kameras hat und dann selbst erkennen kann, wo denn Rehkitze oder auch andere lebendige Wesen liegen. Und das finde ich, glaube ich, eine ganz, ganz gute Entwicklung, wenn cool. Das die Maschine selber kann.
Ja.
Ist aber Zukunftsmusik, wahrscheinlich wow. 2026 wird es da die ersten Maschinen geben. Aktuell gibt es schon so Sensorentechnik bei gewissen Häckslern, aber das ist noch nicht so ganz die Lösung.
Dann ist es nicht mehr weit bis zu einer Drohne, die irgendwann das Rehkitz findet und es selber hochhebt, rausträgt und dann wieder zur Rehkitz, zur Ricke.
Oder an der Zeitmaschine älter werden lässt, sodass es direkt rennen kann.
Maja, jetzt wird man nicht unrealistisch.
Eine Lösung.
Also bleib mal beim Fakten, ja? Übrigens, alle Folgen von 63 Hektar hört ihr natürlich in der einzig wahren, oft kopierten und doch niemals erreichten ARD-Audiothek. Solawi, solidarische Landwirtschaft, klingt, das haben wir heute gelernt, nach einem richtig spannenden System. Aber vielleicht ist das für euch so nicht möglich. Dann baut doch einfach Obst und Gemüse im eigenen Garten an oder auf dem Balkon. Und dazu gibt's einen Podcast, der NDR-Garten-Podcast im grünen Bereich, der hilft euch nämlich bei eurem kleinen Gartenprojekt. Zum Beispiel gibt's da Tipps zu Superfood wie Heidelbeeren, Himbeeren oder Kohl. Aber es geht auch manchmal um exotisches Obst oder Gemüse und natürlich Kräuter und Tomaten, die man pflanzen kann. Also alles, was das Heimgärtnerherz begehrt. Und wenn ihr es werden wollt, dann zieht euch den Podcast rein. Im grünen Bereich vom NDR gibt es natürlich wie diesen 63 Hektar in der ARD Audiothek. Viel Spaß dabei. So, das war 63 Hektar für diese Folge. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen gelernt. Und wir würden uns freuen, wenn ihr in 2 Wochen wieder dabei seid.
So sieht's aus. Ich freue mich schon auf euch.
Bis dann.
Tschüss.
63 Hektar. Von Wochenmarkt bis Scheunentor.
Der Landwirtschaftspodcast von NDR Niedersachsen.
Mit Andreas Kuhlage
und Maja Muckwitz.